Herzlich willkommen beim Penta-Radio, der monatlichen Radiosendung vom Chaos Computer Club Dresden. Ihr hört uns eventuell im Koloradio, UKW 98,4, 99,3, wenn ich es richtig erinnere. Ich vergesse immer die Kommazahlen im Zweifelsfall. Oder ihr hört uns im Podcast, unter dem Namen Penta-Radio und allen bekannten Podcast-Playern. Die Sendung ist datiert auf den 28. Juni 2022, das ist, wann wir im Koloradio laufen. Aufgezeichnet haben wir hier bei hochsommerlichen Temperaturen am Sonntag, dem 19. Juni. Das so als kleine historische Einordnung. Und wir sind heute in einer total zersplitterten Zeitlinie, denn wir haben aus organisatorischen Gründen zuerst einen Themenblock aufgezeichnet, der am Ende kommt. Deswegen ist die personelle Zusammensetzung jetzt eine etwas andere. Und zwar jetzt bei mir sind der Mol.
Hallo.
Dann außerdem Nico.
Hi ho.
Und mein Name ist Cyril. Nico ist euch vielleicht noch bekannt, wenn ihr schon ganz lange Veteran vom Penta-Radio seid, von vor einigen Jahren. Also ich glaube, seit bevor ich selber dabei war, was jetzt diesen Monat gerade vor 4 Jahren genau war, dass ich hier in diese Runde dazugestoßen bin. Und mal gucken, Nico, vielleicht können wir dich in Zukunft auch wieder regelmäßig hier begrüßen.
Sehr gerne.
Genau. Wir haben, wie gesagt, unser Themenblock schon aufgezeichnet vorhin. Deswegen weiß ich durch Telepathie, dass dieser Themenblock sehr lang ist. Dementsprechend haben wir unsere Newslist ein kleines bisschen eingekürzt. Als erste Sache habe ich hier auf der Liste stehen, dass Dropbox den Account von Justin Roiland gelöscht hat. Mittlerweile ist dieser Tweet auch gelöscht. Ich habe ihn aufs Webarchive verlinkt. Eventuell kann es sein, dass sich das mittlerweile wieder geklärt hat. Aber ich finde es trotzdem interessant. Man weiß leider nicht, was da intern vorgegangen ist, und das ist schon wieder so die erste Kritik, die man äußern kann. Man hat hier so einen Cloud-Anbieter, in dem Fall halt Dropbox, so diesen ursprünglichen Cloud-Speicher, den allerersten derartigen Anbieter oder zumindest den früh relativ gesehen bekanntesten Anbieter von sowas, der irgendwelche geheimen Verletzungen ihrer Geschäftsbedingungen festgestellt haben und dann einfach alles gelöscht haben, was zu dem entsprechenden Account derjenigen Person gehört. Und es gibt dann halt einfach keine Möglichkeit, dagegen vorzugehen, sondern es wird dann nur gesagt, nee, sie haben unsere Geschäftsbedingungen verletzt, tschüss. Was ja eigentlich nichts Besonderes ist, das sollte man auch immer im Kopf behalten, wenn man so einen Cloud-Speicher verwendet, dass das halt passieren kann, wenn da irgend so eine GUI mal wieder verrückt wird oder durchdreht und dann darauf kommt, jetzt ist es hier an der Zeit, dieser Kunde ist uns zu gefährlich, den löschen wir einfach mal weg. Wenn das dann irgendwie die einzige Datensicherung ist, die man irgendwie hat, wenn das der einzige Ort ist, zum Beispiel in so einem Cloud-Speicher, wo dann die Urlaubsfotos liegen oder vielleicht wichtige Dokumente, dann muss man damit rechnen, dass es dann plötzlich mal weg sein kann. Der Grund, dass das hier bei dem Moment in die Nachrichten gekommen ist, ist, dass Justin Roiland relativ bekannt ist, unter anderem als einer der kreativen Köpfe und Autoren hinter der Serie Rick and Morty und auch einigen anderen Serien und Computerspielen und so weiter. Dementsprechend natürlich eine relativ große Fangemeinde, die daran Anteil genommen hat, als sich das dann entwickelt hat. Und meine Theorie ist ja an der ganzen Sache, wie gesagt, wir wissen leider nicht, warum es zu dieser Löschung gekommen ist, aber meine Theorie wäre, dass es da einen Copyright-Filter gegeben hat und dass vielleicht Herr Roiland einfach irgendwelche internen Produktionsdokumente hatte, die halt zu seinen Serien dazugehören, vielleicht irgendwelche, sowas wie Storyboards oder halt auch vielleicht fertige Episoden, die so zur Abnahme quasi ihm zugeschickt wurden und die hat er vielleicht in so einem Cloud-Speicher abgelegt und dann später schlägt dann der Upload-Filter zu oder der Copyright-Filter, weil das ist ja alles urheberrechtsgeschütztes Material und das muss ja weg, das ist ja gefährlich, das ist ja eventuell eine Raubmordkopie. Das wäre da so meine Hypothese, warum es da zu dieser Löschung gekommen sein könnte. Ich weiß nicht.
Was ist Dropbox nicht verschlüsselt?
Nicht, dass ich wüsste.
Offiziell, also ich habe Dropbox mal benutzt, aber das war noch zu meinen Studentenzeiten, sprich 2009 bis 2016. Und da hieß es, Dropbox-Mitarbeiter bzw. die Filter-GUI kann nur die Metadaten einsehen, nicht die Daten selbst.
Ja, ob das eine wirklich strikte Trennung ist, wage ich mal zumindest zu bezweifeln. Also es gibt da vor allem diese Möglichkeit, einfach zu sagen, ich kann zum Beispiel Dateien, die ich in so einem Cloud-Speicher abgelegt habe, sei es jetzt Dropbox oder sei es auch Nextcloud, kann ich teilen, indem ich einfach so einen Link erzeuge und rumschicke. Und dann kann man ja auch auf die Inhalte zugreifen. Also stelle ich es mir zumindest schwierig vor, dass die Inhalte, die da abgelegt werden, tatsächlich mit einem Schlüssel abgesichert sind, den nur den entsprechenden Nutzer zugreifen kann. Stelle ich mir mindestens problematisch vor. Also könnte man vielleicht auch machen, aber ich weiß nicht.
Aber hier wieder mein Plea, bitte setzt eure eigenen Systeme ein. Es gibt wirklich mittlerweile für ein Apple und ein Ei so eine NAS-Systeme zu kaufen, da klicke ich mir meine Nextcloud. Da ist alles eingebaut. Also QNAP und Synology und wie die alle heißen, da klicke ich auf den Link, dann klick, habe ich Nextcloud, manchmal sind die schon mit vorausgeliefert und dann habe ich die Daten bei mir drauf und dann kann die mir auch keiner weghauen. Natürlich ist das wahrscheinlich bei Justin Roiland noch ein anderes Problem, weil er noch ein riesengroßes Team mit dran hat, wo dann auch mal ganz schnell mehrere tausend Leute drauf zugreifen können, was dann wieder in irgendeinem Web-Server liegt auf irgendwelchen Rechenzentren, aber auch da kann man seine eigenen Instanzen von sowas wie Nextcloud oder OwnCloud bauen. Also wir brauchen dort mehr Demokratie im Internet, wir brauchen dort mehr Dezentralität.
Insbesondere, wenn man da schon eine Art Studio oder wirklich Intellectual Property hat, die da dahinter hängt, dann will man wirklich nicht auf irgendwelche externen Anbieter angewiesen sein, die da eventuell sogar noch drin rumforsten können.
Geistiges Eigentum ist das deutsche Wort
dafür. Ja, Entschuldigung.
Nee, ich hatte auch jetzt gerade schon wieder im Kopf nachgekramt, was denn jetzt das Wort war. Ne?
Also ich bin ja selber ein bisschen in diesem Bereich eher hobbymäßig tätig und ich habe meinen eigenen Cloud-Speicher. Ich bin ganz froh drum.
Ja, same.
Genau, also ich glaube, da sprechen alle hier davon und alle, die mit uns zu tun haben, die sollten auch von uns schon die diversen Links wahrscheinlich bekommen haben, weil das ist auch halt einfach auch bequem und es ist auch schön, weil ich lege fest, was damit passiert und so weiter und so fort und eben nicht die Firma Dropbox, die mich auf immer nicht mehr mag und meinen Account löscht.
Also dieselbe Lektion, die wir auch schon immer haben, wir müssen auch mal irgendwann eine Sendung über NAS-Systeme mal im Detail machen und uns da mal das Feld angucken. Das haben wir, glaube ich, schon relativ lange auf der Liste. Das ist, glaube ich, so ein bisschen bis jetzt daran gescheitert, dass Mohl nicht so wirklich Zeit hatte, Sendungen vorzubereiten. Aus den Gründen, auf denen wir dann nachher im Themenblock eingehen, beziehungsweise eingegangen sind. Ich komme mit der Zeitlinie nicht mehr klar. Wir gehen einfach weiter zur nächsten Meldung. Die nächste Meldung ist genauso deprimierend. Und zwar nennt sich die Herzbleed oder Heartbleed, vielleicht, wenn man es Englisch liest. Was so ein bisschen ein Bezug ist auf diese Attacke Heartbleed, zumindest was den Namen angeht. Das war ja eine Sache vor, ja auch schon mittlerweile wieder 5 Jahren oder so, ne? Wann ist das gewesen?
Also ich habe von unseren Datenspuren das T-Shirt gerade an und da steht 2019 drauf. Was, Heartbleed?
Ach nee, 8 Jahre, okay. Vor 10 Jahren ist die Sicherheitslücke reingekommen und vor 8 Jahren wurde sie gefunden, in 2014.
Ja, ui, das ist schon ganz schön her. Wir haben nur das Logo dann bei Patch gehabt, tatsächlich
genau.
Eingesetzt.
Genau. Ich glaube, wir verwechseln das auch mit Meltdown. Das war, glaube ich, das Ding, was noch ein bisschen neuer ist.
Ja, Spectre und Meltdown.
Ja, das ist auch was hier so ein bisschen, was hier kontextuell so ein bisschen besser dazu passt. Also halt Herzbleed, glaube ich, wurde hier eher gewählt wegen des Wortspiels halt auf Heartbleed. Aber es ist eigentlich eher so eine Analogie zum Meltdown zu ziehen. Und wir werden auch die entsprechende Penta-Radio-Sendung vom Januar 2018 verlinken, wo es um Spectre und Meltdown ging. Bei Spectre und Meltdown war ja so ein bisschen diese Idee, ich kann, wie kann ich das jetzt ganz kurz zusammenfassen, ohne nicht auszuufern, ich kann einen Zugriff auf den Speicher machen, den ich eigentlich gar nicht lesen darf, wo zum Beispiel vielleicht ein kryptografischer Schlüssel drin liegt und eigentlich darf ich den gar nicht lesen, weil das Programm, was ich irgendwie als Angreifer kontrolliere, hat gar nicht die Berechtigung dafür, das wird eigentlich abgelehnt werden. Allerdings macht die CPU schon bevor diese Ablehnung erfolgt so eine spekulative Ausführung und sagt, ja, ich gucke schon mal, was da drin steht und mache schon mal die nächsten Berechnungen damit. Das kann ich dann ausnutzen, diese spekulative Ausführung, um dann quasi dazu für zu sorgen, dass Daten abhängig davon, was in diesem Schlüssel vor sich geht, Daten in einen Zwischenspeicher geladen werden oder nicht. Dann am Ende funktioniert das natürlich nicht, das auszulesen, weil halt dann doch noch der Speicherschutz greift rechtzeitig, bevor ich dann die Werte selber lesen kann. Aber abhängig davon, was der Wert halt ist, habe ich ein Datum in den Zwischenspeicher geladen oder nicht. Und dann kann ich halt gucken, ob der Zugriff auf den Zwischenspeicher schnell ist oder nicht. Und daraus kann ich dann darauf schließen, was in diesem privaten Speicher drin steckt. Also zum Beispiel kann ich da dann mich dann so vortasten und einen kryptografischen Schlüssel erraten, der in einem Speicherstück liegt, was mir eigentlich nicht zugreifbar ist.
Das kann ganz ausgedehnt werden auf nicht nur kryptografische Schlüssel, sondern auch Passwörter, die live gerade eingegeben werden.
Also im Prinzip halt alle möglichen geheimen Informationen, die ein anderer Prozess gerade bearbeitet, als derjenige Prozess, den der Angreifer kontrolliert. Und das kann im Zweifelsfall einfach sowas sein wie eine Webseite, die ich aufhabe irgendwo. Da war dann halt die entsprechende Schutzmaßnahme, dass man diese spekulative Ausführung so ein bisschen eingeschränkt hat, da ein paar stärkere Barrieren eingezogen hat. Und das sind halt so Mitigationen, die dann leider dazu führen, dass es alles ein bisschen langsamer ist. Deswegen Leute, die völlig wahnwitzigerweise ständig ausmachen, um irgendwie nochmal 5% Geschwindigkeit rauszuquetschen. Aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Das könnt ihr euch in der Folge vom Januar 2018 alles nochmal anhören im Detail.
Genau, da gab es doch auch ein Firmware-Update für die CPUs, wo die die interne Management-Unit ausgetauscht haben. Genau.
Genau, jetzt haben wir die neue Attacke Herzbleed. Das Herz im Namen ist jetzt nicht der ist jetzt nicht das Organ, wie das bei Heartbleed der Fall war, sondern die Messeinheit für die Frequenz, benannt nach dem Physiker namens Herz. Und die Idee dabei ist, dass ich eine kryptografische Operation mache und beziehungsweise ein anderer Prozess macht eine kryptografische Operation und unser Prozess, den der Angreifer kontrolliert, also wie zum Beispiel halt irgendwie ein Skript in irgendeiner Webseite oder sowas, kann natürlich diesen Schlüssel nicht direkt auslesen, aber der kann sehen, dass dadurch halt, dass mit diesem Schlüssel Berechnungen angestellt werden, zum Beispiel um eine Signatur zu erzeugen oder so etwas, dadurch ändert sich die Frequenz des Prozessors. Denn die haben ja alle so einen Power-Management und wenn die jetzt sehen, dass viel zu tun ist, dann dreht der CPU auf. Oder wenn halt wenig zu tun ist oder ja halt weniger zumindest, dann kann die CPU runtergetaktet werden, um Energie zu sparen. Und hier ist halt so eine Seitenkanal-Attacke beschrieben, wo aus diesem Herunter- und Hochskalieren dann darauf geschlossen werden kann, wie die Bits in dem kryptografischen Schlüssel gesetzt sind, sodass man den dann dadurch extrahieren kann.
Dementsprechend ist das eigentlich kein Bug, sondern ein Feature.
Man kann es sicherlich als Bug, glaube ich, schon sehen. So wie ich auch alle anderen Seitenkanal-Attacken in irgendeiner Form als einen Bug sehen würde, in dem Sinne halt, es ist ein Fehler, der zu beheben ist, weil es halt ansonsten eine Sicherheitslücke darstellt. Ich weiß jetzt nicht, wie ich davon Schlamperei sprechen würde. Das ist halt wirklich hier Sicherheitsforscher, die quasi eine ja fast schon neue Kategorie von Attacken quasi auch ins Sichtfeld gerückt haben. So wie halt auch Timing-Seitenkanäle halt so eine Sache sind, die erst irgendwann mal wirklich ins öffentliche Bewusstsein gerückt sind. Also vielleicht, um mal noch mal ein bisschen einfacher zum Beispiel für so einen Seitenkanal zu erläutern. Man kann sich vorstellen, und das ist tatsächlich so ein Seitenkanal, den ich auch schon in anderen Produkten behoben habe durch entsprechende Patches und so. Wenn man eine Anmeldung macht an der Webseite und gibt dort Benutzernamen und Passwort ein. Also ne, man hat das entsprechende Formular, wo man halt diese zwei Sachen eingibt. Und ich bin jetzt ein Angreifer und trage jetzt einfach irgendwelche willkürlichen Sachen ein. Dann kann es ja sein, wenn diese Webseite ganz einfach programmiert ist, dass sie halt erst für den Benutzernamen nachguckt, kenne ich den schon. Wenn nein, gibt sie halt zurück, nee, geht nicht, geh weg. Andernfalls wird dann halt das Passwort geprüft und wenn das Passwort dann halt nicht stimmt, kommt dann halt, nee, geht nicht, geh weg. Und ich kann aber dann daraus sehen, wie schnell die Antwort kommt, ob es jetzt daran gelegen hat, dass es der Benutzername war, der falsch ist, oder ob es das Passwort war, was falsch ist. Also ich könnte dann halt sehen, wenn die Antwort vielleicht nach 100 Millisekunden kommt, dann war das ein Nutzername, den es gar nicht gibt. Dann kann ich den als Angreifer schon gleich mal ausschließen. Wenn es vielleicht erst nach 200 Millisekunden kommt, dann war das vielleicht ein Nutzername, den es tatsächlich gibt, nur das Passwort war falsch. Und dann weiß ich aber zumindest, mit dem Benutzernamen kann ich es weiterprobieren.
Das muss man vielleicht so einordnen, dass man versteht, dass es mehr Rechenzeit braucht, um zu berechnen, ob es das Passwort war, weil das danach nochmal abgefragt wird. Das ja, ist genau. Sozusagen genau der Grund, warum das länger dauert.
Das sind halt diese zwei Schritte und wenn halt der erste Schritt schon fehlschlägt, dann wird der zweite Schritt nicht mehr gemacht. Deswegen ist dann da die klassische Lösung für dieses konkrete Problem, dass man halt sagt, man holt halt sich den Datensatz für den Nutzernamen. Wenn der Datensatz nicht existiert, dann nimmt man trotzdem einen synthetischen Datensatz, wo einfach irgendein ganz anderes Passwort drin steht, macht dann trotzdem die Passwortprüfung, aber sagt dann, nachdem das passiert ist, immer, dass es falsch ist, egal was da rauskommt bei der Prüfung, weil schon der Benutzer nicht existiert hatte. Aber man verbraucht halt diese Zeit, die man dafür braucht, das Passwort zu prüfen und dadurch sieht man diesen Unterschied nicht mehr.
Naja, das ist natürlich ein extrem schwieriges Angriffsszenario, weil ich dazwischen noch einen Haufen Delay mit Netzwerk habe und da kann ja jede Anfrage wieder eine andere Zeit haben und so weiter und so fort. Also das klar, ein Geheimdienst, für den ist das auf jeden Fall ein Ding, aber für Normalbürger ist das eher schwierig, so einen Angriff zu fahren.
Das ist dann das Brot und Butter für solche Sicherheitsforscher, halt so eine Attacke dermaßen zu gestalten, dass man halt auch solche verrauschten Seitenkanäle ausnutzen kann. Das, ich meine, im Zweifelsfall machst du halt die entsprechende Abfrage, gerade wenn du hier auf der CPU selber läufst, machst du halt 1000 Mal und dann mittelst du halt dadurch. Dann kannst du vielleicht trotzdem noch irgendwie ein Bit rausholen aus der ganzen Sache.
Na, es geht ja noch nicht mal darum. Ich kann ja erstmal, also es gibt ja Angriffe, die einfach Kaskaden sind und mit so einem Kaskadenangriff, indem ich erstmal die Software hops nehme, dann bin ich im System drin und ab dem Moment kann ich dann so einen Seitenkanalangriff treffen, weil ich halt diesen ganzen Open drüberliegenden Netzwerk-Funi habe, der sozusagen mir Latenzen schiebt und dann kann ich halt in dem Moment mit der CPU-Zyklenberechnung oder solchen Herzbleed-Attacken halt arbeiten. Und das Problem bei Herzbleed oder Heartbleed an sich war ja ein strukturelles Problem. Also wir müssten halt einfach mal die CPU-Entwicklung um 10 Jahre zurückdrehen. Und das ist halt nicht möglich, weil Herzbleed halt auch technisch in ARM-Prozessoren drin ist. Und damit auch in deinem besten iPhone und in deinem...
Naja, nee. Das Problem ist, wenn du das jetzt halt in 10 Jahre zurückdrehst, dann bist du halt auch bei Prozessoren, die die entsprechenden Energieanforderungen haben. Und das will ich auch nicht so ohne weiteres einfach unterstützen. Zu sagen, wir nehmen das jetzt einfach hin, dass die CPUs dann so und so viel Prozent mehr an Energie verbrauchen. Wir müssen übrigens kurz als Kommentar an der Seite machen, dass Nico jetzt leider weg muss. Ich wollte jetzt noch warten, bis die News vorbei ist, aber da die Zeit jetzt bedenklich weit fortschreitet, verabschiede ich dich mal. Für unsere Hörer in der korrigierten Zeitlinie kommst du dann später wieder dazu.
Exakt.
Und genau, ansonsten hören wir uns dann hoffentlich auch nächsten Monat dann wieder. Wir machen hier noch weiter mit den anderen News, beziehungsweise mit diesem Thema hier konkret.
Sehr gerne.
Tschüss.
Macht's gut.
Ich denke, dass Herzbleed damit, also klar, man könnte sich noch reinwürden, aber ich glaube, das tut dann die Hörerschaft auch verstoßen. Also ich denke, das Problem ist klar, so ein Seitenkanalangriff ist relevant. Er ist jetzt wahrscheinlich nie für Lieschen Müller relevant, außer wenn halt über so eine Ausnutzen von verschiedenen Problemen kommt. Da gibt es ja, glaube ich, mittlerweile auch eine ganze Menge irgendwelche Exploits, die da über verschiedene Probleme sich in die Software reinhacken. Also vielleicht kann in dem Moment dann doch Lieschen Müller relevant sein. Wie immer, denkt an die Hygiene in eurem Computer und klickt nicht auf alle Links.
Ja, auf jeden Fall immer die Updates installieren für den Fall, dass dann halt die entsprechenden Fehlerbehebungen mitkommen oder beziehungsweise die neuen Mechanismen reinkommen. Ich könnte mir jetzt halt vorstellen, dass es da halt irgendeine Antwort geben wird im Sinne von, dass die Algorithmen weiterentwickelt werden. Also zum Beispiel bei Timing-Seitenkanälen hat man das halt gesehen. Dieses Beispiel mit dem Benutzernamen und Passwort war jetzt ein sehr krudes, aber es gibt dann halt zum Beispiel die Möglichkeit, wenn kryptografische Operationen ausgeführt werden, da war es dann halt oftmals so, dass die einfachen Implementierungen von solchen Algorithmen halt bestimmt unterschiedlich schnell gelaufen sind, je nachdem, welche Daten verschlüsselt wurden oder welcher Schlüssel genommen wurde und solche Sachen, so dass man dann über dieses Timing was rausbekommen konnte, auch wenn man den Schlüssel nicht selber sehen konnte. Das wurde dann dadurch korrigiert, dass die meisten derartigen kryptografischen Algorithmen mittlerweile timing-konstant sind. Also halt unabhängig davon, wie der Schlüssel jetzt genau beschaffen ist, wo genau die Bits gesetzt sind, dauert dieser Algorithmus mal gleich lange, weil entsprechende mathematische Operationen verwendet werden, die davon unabhängig sind. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine Möglichkeit ist, da ranzukommen an dieses Thema, jetzt wo halt die Awareness da ist, dass man halt sagt, wir machen nicht nur einen Algorithmus, der halt eine konstante Zeit braucht, sondern auch einen, der einen konstanten Energieverbrauch hat zum Beispiel. Und dementsprechend ändert sich dieses Frequenzverhalten nicht mehr. Oder es wird dann auf Ebene des Betriebssystems berücksichtigt, dass dann gesagt wird, es wird zum Beispiel so eine Möglichkeit gegeben, dass ein Programm sagen kann, ich mache jetzt gleich eine kryptografische Operation, liebes Betriebssystem, bitte halte mal die Frequenz von der CPU so lange konstant oder solche Sachen.
Auf jeden Fall nehme ich für meinen Teil dabei mit, dass hier gilt wieder, gerade in der Softwareentwicklung, Code, der schon da ist von Leuten, die über sowas schon mal nachgedacht haben, den sollte man nehmen. Man muss nicht alles neu programmieren, weil dann macht man diese Fehler, dann denkt man darüber nie nach und dann ist man dadurch angreifbar. Deswegen nehmt einfach diesen Code, der da ist. Da hat wirklich schon mal jemand drüber nachgedacht, weil ich denke da gerade so an Projekten, an denen ich dran rumschreibe und oh Gott, jetzt muss ich das ja dort noch mit einbauen und so weiter und so fort. Das sind halt alle Sachen, wo, wenn man ein Projekt neu aufsetzt, was man dann, wenn man dort mit den vorhandenen Code arbeitet, sich dann auch viel Ärger spart. Klar, das macht es manchmal aufwendiger, wenn man sich in die Denkweise reindenken muss, die der Entwickler dieses Algorithmus oder dieses Codes hatte und mit den Regeln, die der Code mit sich bringt. Also so eine Bibliothek hat ja eine API etc. pp. Die muss ich halt dann mal kurzfristig lernen. Aber der Aufwand, das zu machen, ist immer noch der Sicherheit, die ich dadurch gewinne, entgegenzustellen. Das wiegt alles auf.
Also ich bin absolut dafür, dass auch Leute hingehen und diese entsprechenden Kryptoverfahren mal selber implementieren, so als Lernaufgabe, um zu verstehen, wie so ein RSA oder wie eine elliptische Kurve funktioniert. Und dann auch mal versuchen, das selber zu brechen. Aber wenn es darum geht, tatsächlich Dinge in Produktion einzusetzen, seid bitte nicht kreativ. Es sei denn halt, ihr gehört zu den paar tausend Leuten auf der Welt, die sowas tatsächlich professionell machen. Und selbst dann macht das auch nicht bei Code, den ihr nur selber gelesen habt, sondern das sollte dann immer Code sein, den mindestens mal ein Dutzend Leute von verschiedenen Quellen, von verschiedenen Universitäten und sowas sich angeguckt haben und so weiter. Es hat ja durchaus einen Grund, dass es zum Beispiel bei neuen Hash-Verfahren oder sowas dann so große Wettbewerbe gibt, wo halt über Jahre verschiedene Kandidaten gehandelt werden und dann quasi geht die komplette Research-Community einmal drauf los und versucht, die Dinger zu brechen. Und dann wird am Ende das genommen, was am besten den Angriffen der versammelten Wissenschaftsgemeinde standgehalten hat. Und das ist ein Standard, den man als einzelner Algorithmendesigner oder Implementierer wohl nur schwerlich erreichen kann.
Hier ist halt dann auch wieder Security by Obscurity keine Lösung. Also wenn ihr so sowas implementiert, dann lasst nie bloß euren Freund drüber gucken, sondern macht das einfach Open Source, stellt das wirklich Leuten hin, die es auch lesen. Also ich kann natürlich, ich schreibe, werf irgendwas in GitHub-Repo, wenn sich das GitHub-Repo keiner anbringt, bringt das auch nichts. Also dort muss man dann wirklich auch aktiv das an die Leute schicken, die Ahnung davon haben und das ist halt wirklich dann auch nie einfach. Wenn ich als Newbie da hinkomme, dann sagen die, du, ich habe andere Sachen zu tun, ich gucke mir den Code gar nicht an. Also deswegen, ich persönlich bin da auch jetzt gar nicht professionell genug, um mir überhaupt zuzutrauen, da irgendwas zu programmieren. Ich nehme den Code, wie er da ist und versuche damit zu arbeiten.
Genau, wenn ihr noch etwas sucht, wo ihr mithelfen wollt, habe ich hier einen besseren Vorschlag, anstatt dieselben Krypto-Algorithmen nochmal zu implementieren, vielleicht lieber bei der Verbreitung von IPv6 mithelfen. Der Anlass, dass ich das erwähne, ist, dass vor 10 Jahren, aber diesen Monat vor 10 Jahren, am 6. Juni 2012, der sogenannte World IPv6 Launch Day war. Das war so eine Initiative von einigen 100 Webseitenbetreibern und Infrastrukturanbietern, ISPs, dass halt so ein zentraler Tag ausgerufen wurde, wo man dann halt Marketing, mit dem entsprechenden Marketing halt gesagt hat, ab jetzt unterstützen wir IPv6. Was ja alleine schon mal ziemlich komisch ist, weil das ist halt so ungefähr...
Ich glaube 96 oder 98? 96 spezifiziert.
Ja, das heißt 15 Jahre, nachdem das spezifiziert war. Ich meine natürlich gut, in dem Moment, wo die Spezifikation aus war, hat es halt nochmal eine ganze Weile gedauert, bis es auch in dem Betriebssystem angekommen war, die Unterstützung, also in Windows seit 2002, in Linux ohne experimentell Flex seit 2006, glaube ich. Ja, das war dann so... gesagt worden, ab heute unterstützen wir es. Da war dann hier auch irgendwie die Zahl, dass der IPv6-Verkehr gestiegen ist um den Faktor 2, was wohl irgendwie von 2,4 auf 4,1% war. Also das war damals noch sehr überschaubar. Mittlerweile sind wir ein bisschen weiter, wir haben ja einige Statistiken verlinkt, die bei der Internet Society gesammelt sind. Man kann zum Beispiel hier sehen, bei dieser Google-Statistik hier sieht man den zeitlichen Verlauf. Das war, es war sogar... Nicht mal 2,4%, es war 0,24% damals, oder? Nee, wo sind wir hier, 2012? Ja, doch.
Ja, auch hier kann man ja ein bisschen aus dem Krieg erzählen. Also ich hatte damals schon IPv6, da gab es so einen coolen Carrier, der hieß Hurricane Electric. Die hatten so einen Dienst betrieben, der hieß Sixt. Da konnte man sich kostenlos damals ganze 48er IP-Netze zur Verfügung stellen. Man musste bloß hinschreiben, was man damit machen will, und dann hat man so ein Netz zugewiesen bekommen. Die haben dann irgendwann, ich glaube 2016 oder 17, zugemacht und gesagt, nö, jetzt habt ihr alle IPv6 vom Provider, jetzt brauchen wir das nicht mehr. Also diese Sachen waren halt damals drinne und so hat das im Prinzip eigentlich alles so ein bisschen angefangen.
Ja, ich war auch durchaus erstaunt, als ich jetzt hier in der Vorbereitung mir die Statistiken angeguckt habe. Hier ist auch die Statistik von Akamai verlinkt, wo man so eine Länderkarte sehen kann, dass ja Deutschland tatsächlich ganz weit da vorne ist. Das hatte ich irgendwie nicht so wirklich wahrgenommen. Also ich weiß halt so theoretisch, dass mein Internetanschluss halt auch IPv6 macht, auch wenn das dann wieder, ich habe leider bei mir, muss ich ganz offen zugeben, noch keinen IPv6 Launch Day in meinem Zuhause gemacht. Mein Home-Server gibt noch keine IPv6-Adressen raus. Das muss ich vielleicht mal irgendwann beheben.
Gut, da muss ich jetzt sagen, mir war das bewusst, weil da bin ich ja schon mehrmals auch im HQ und sowas aufgetaucht und habe immer laut geschrien, juhu, wir sind führend, weil es gab halt immer mal, wenn man mal so reinguckt, dass wir da auch wirklich vorne waren. Ich glaube, jetzt sind wir auf Platz 2 oder sowas, genau.
Ja, hier ist Platz 1 ist Montserrat, was so eine Insel in der Karibik ist mit 5000 Einwohnern. Also wie viel man jetzt auf diese Statistik geben mag, ja, die liegen ein paar Prozentpunkte vor uns, was die Adoption angeht. Also Deutschland steht bei 53% und dann kommt Malaysia mit 51%, Belgien mit 49,7% und so weiter.
Und auch hier gibt's wieder einen schönen Trick, wie man das rauskriegen kann, beziehungsweise wie man dann mal bei seinem Provider anrufen kann und da versuchen kann, dass man IPv6 bekommt. Geht einfach auf die Seite v6.facebook.com. Wenn die lädt, dann habt ihr V6. Wenn die nicht lädt, dann habt ihr kein IPv6. Warum Facebook? Weil wenn du bei der Hotline anrufst und sagst, mein Facebook geht nie, helfen die dir eher, als wenn du sagst, ich möchte IPv6 haben. Genau. Deswegen nehme ich immer gern diese Webseite, weil es gab halt auch noch so vor 2-3 Jahren, habe ich letztes Mal noch mit auch größeren Providern rumdiskutiert, dass ich gerne IPv6 im Business-Umfeld haben will, wo die mir dann doch gesagt haben, ja nee, das brauchen wir da ja nicht. Also das habe ich auch noch locker 2021 solche Diskussionen gehabt, genau. Aber wenn ich halt sage, dass 50% in Deutschland ausgebaut sind, und ich selber betreibe Server, die nur im IPv6-Bereich verfügbar sind, weil ich einfach da in einer Adresse habe ich wie viel Millionen Hosts? Also es ist einfach nur, ich habe da so viele Adressen, dass es irrelevant ist. Und deswegen fasse ich V4 gar nicht mehr an, weil es halt auch teuer geworden ist. Die V4-Adressen, die sind in den letzten Jahren unheimlich teuer geworden. Das ist halt auch eine Argumentationsrichtlinie.
Ja, wenn wir jetzt sagen, wir haben 53% Menschen, die in Deutschland IPv6 haben, dann heißt das halt auch, es ist 47, die nur V4 haben. Das ist ja genau das Problem. Für so einen Webseitenbetreiber ist es halt nicht praktikabel zu sagen, ich mache es nur auf IPv6 mein Angebot. Also IPv4 ist halt immer erforderlich und das ist halt ja genau die Krux, warum dieser Ausbau so langsam vorangeht. Dass halt, dass es halt im Prinzip reicht, IPv4 zu haben und das ist sowieso Cost of Doing Business, also das muss man machen. Da hat man jetzt keine große Wahl und das führt halt dazu, dass die Webseiten selber keinen großen Anreiz dafür haben, diese IPv6 auch tatsächlich zu machen. Man kann ja hier auch sehen, diese eine Statistik, die ich auch verlinkt habe, das ist von der, ja, die gehört zu diesem World IPv6 Launch Day. Diese Seite läuft irgendwie offenbar noch 10 Jahre später. Und das sieht man hier, wenn man hier runterscrollt, ein bisschen unter dieser ersten Tabelle steht so Percentage of Alexa Top 1000 Websites currently reachable over IPv6. Also quasi wie viele der 1000 größten Webseiten kann man gerade über IPv6 erreichen und das dümpelt hier so bei 32% rum. Also ja, auch sehr übersichtlich. Noch weit von 100% entfernt und damit ja quasi heißt es auch für jeden Internetanbieter, es funktioniert ja gar nicht, wenn ich nur IPv6 anbiete. Also ich muss auch jedem Kunden irgendeine Form IPv4 geben. Also die entsprechenden Vorteile, die sich daraus ergeben würden, halt, dass man halt keine Adressknappheit mehr hat, die sind ja in der Praxis, naja gut, man kann halt dann nur dieses Carrier GradeNet oder sowas machen, ne?
Naja, das ist das Erste, aber es hat noch eine ganz andere Sache, die irgendwann haben nämlich sich die Betriebssystemhersteller darauf geeinigt zu sagen, wir tun IPv6 priorisieren. Es ist also gerade im Rechenzentrumbereich dann schon so, dass ich IPv6-Traffic schneller ausliefern kann, weil der vom Kernel her priorisiert behandelt wird. Und deswegen hat man auch wieder eine Argumentationsrichtlinie zu sagen, dass ich IPv6 brauche. Bitte lasst euch nichts einreden, wenn ihr bei eurem Provider anruft und der euch sagt, ihr braucht das nie. Lasst euch da nie abwimmeln, erzählt denen, ihr kommt auf die Hälfte des Internets nie drauf. Also zum Beispiel auf meine Seiten, auf einige meiner Seiten könnt ihr nie drauf zugreifen und die sind wichtig.
Wir hatten ja auch noch eine Statistik, da haben wir jetzt im Vorfeld der Sendung drüber gelacht, die Liste der Uni-Webseiten in Deutschland, die bei IPv6 erreichbar sind. Also da hat jemand offenbar, das ist von 2021 die Liste, da sind hier 218 Uni-Webseiten gelistet. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die entsprechenden Unis mitunter mehr IPv6 in ihren internen Netzen haben, so im Uni-Rechenzentrum und solchen Sachen. Aber hier wurde halt als Maßstab genommen, weil man das auch relativ gut von außen nachvollziehen kann, die Webseiten halt, über die Unis sich im Netz präsentieren, also halt quasi die Startseiten. Und wir haben die Liste von Domains hier mal oder von URLs mal uns rausgegriffen und die mal heute selber durchgetestet. Laut Stand März 2021 waren hier von diesen 218 Webseiten 38 verfügbar über IPv6. Und heute am 19. Juni waren es ganze 43. Also man sieht, es geht doch eher mit glazialer Geschwindigkeit voran, dieser Ausbau. Mal gucken, wann wir da bei 100% sind oder ob wir dann schon IPv7 haben.
Werden wir sehen.
Was wir auch sehen werden, ist, welche Musik wir jetzt hören werden, denn wir sind am Ende der News angekommen, machen jetzt eine kurze Pause und springen dann vorwärts bzw. rückwärts in den Themenblock.
Dann kommt auch noch jemand dazu.
Genau.
Lasst euch überraschen.
Ja, wir hören uns dann gleich wieder. Das war Blue Dot Sessions mit dem Titel Gale. An dieser Stelle hatten wir eigentlich ein voraufgezeichnetes Gespräch geplant, in dem Mull seine Erfahrungen in der Leitung eines Heimes für ukrainische Geflüchtete schildert. Allerdings sind wir wenige Stunden vor der Ausstrahlung von beteiligten Personen gebeten worden, das Gespräch nicht auszustrahlen, bevor es nicht eine weitere Klärung gegeben hat. Ich formuliere das hier relativ vage, weil mir selber gerade noch nicht alle Details bekannt sind. Sobald die Sache geklärt ist, werden wir euch das mitteilen. Entweder dann in der nächsten Penta-Radio-Sendung, falls es leider nichts geworden ist, oder wenn die Folge tatsächlich veröffentlicht werden kann, werdet ihr das auf diesem Kanal hier sehen. Bis dahin, bleibt gesund und euch eine schöne Zeit.